Diuretikatherapie-Indikationen, was wollen wir mit der Diuretikatherapie erzielen? Wir wollen nichts anderes als das extrazelluläre Volumen beeinflussen. Und üblicherweise funktioniert es insofern, dass die Natriumrückresorption im Tubulussystem beeinflusst wird und damit auch dem Körper Wasser entzogen wird. Ausnahme davon ist das Mannit, ein Zucker an und für sich, wirkt wie eine Glucosurie und ist ein osmotisches Diuretikum. Welche Indikationen gibt es für die diuretische Therapie? Und das ist eine Vielzahl. Es stehen nicht einmal alle hier. Arterielle Hypertonie steht natürlich im Vordergrund, das haben wir schon bereits gehört, werde ich auch ein paar Dinge dazu sagen. Die Herzinsuffizienz, kardiale, renale oder hepatale Ödeme, der Aszites ist eine Indikation zur Diuretikatherapie. Das Syndrom der inadäquaten ADH-Ausscheidung ist eine Indikation, Hirnödem, Höhenkrankheit, Glaukom, nephrogener Diabetes insipidus, also eine Vielzahl von Erkrankungen, bei denen wir uns mit Diuretika helfen und den Patienten helfen. Ich habe einmal zusammengestellt, was denn alles so gibt am Markt bei uns in Österreich und fange ganz links oben mit den Schleifendiuretikern an. Sie kennen das alles, das Furosemid ist eigentlich das gängigste. Bumetanid wird relativ wenig bei uns verwendet. Torazimid, vor allem in der Herzinsuffizienztherapie, bereits deutlich mehr. Und die Ethacrinsäure ist sicherlich eine Sache, die gewissen Indikationen nur vorzubehalten ist. Wir haben dann die ganze Gruppe der Thiazide und der Thiazid-ähnlichen Diuretika, das klassische Thiazid, das Hydrochlorothiazid, das ja in sehr vielen Medikamenten als zweite Substanz beinhaltet ist, um den Blutdruck gut zu behandeln. Aber es gibt auch andere Thiazid-ähnliche Diuretika wie das Chlortaliton, das Indapamid, Sie kennen es als das Fludrex zum Beispiel, oder das Xipamid, das Aquaforil, das hier als Thiazid-ähnliches Diuretikum fungiert. Dann die Gruppe von kaliumsparenden Diuretika, dazu gehören einerseits die Aldosteronantagonisten, Spironolactone und das Eplerenon, aber auch Amylorid und Triamteren, die bei uns in Kombination angeboten werden mit einem Hydrochlorothiazid und in erster Linie die Indikationsstellung diejenige ist, wenn jemand unter Hydrochlorothiaziden eine starke Hypokaliämie erleidet, damit man hier entgegenwirken kann. Vorsicht ist bei diesen kaliumsparenden Diuretiken natürlich geboten, einerseits bei der eingeschränkten Nierenfunktion, andererseits natürlich auch in der Kombination mit ACE-Hämmern und AT2-Rezeptorantagonisten. Dann haben wir die Vaptane, die Vasopressin-Rezeptorantagonisten. Das Tolvaptan ist dann für sich mehr oder weniger übergeblieben. Man hat gehofft, in der Herzinsuffizienztherapie hier Vorteile zu erzielen, hat sich nicht ganz bewahrheitet, hat keinen Vorteil gebracht gegenüber der klassischen Therapie in der Herzinsuffizienz-Diuretika-Therapie, aber wird zum Beispiel beim SIADH eine als Therapie der Wahl angewendet. Und dann gibt es die Carboanhydrase-Hämmer, das Acetazolamid, das beim Glaukom zum Beispiel seinen Einklang findet oder auch bei der Diuretikaresistenz und das osmotische Diuretikum Mannit, das vor allem verwendet wird im Rahmen der Hirnödem-Prophylaxe. Diuretikatherapie ist eigentlich komplexer, als man denkt. Wir beeinflussen das Tubulussystem in der Niere, im Glomerulum wird der Primärhahn filtriert und üblicherweise ist es so, dass im Bereich des proximalen Tubulus etwa 60-70% des filtrierten Natriums rückresorbiert werden. In diesem Bereich sitzt auch der Ansatzpunkt der osmotischen Diuretika bzw. des Acetazolamid, ein Carboanhydrasehemmer, wodurch vermehrt Natrium und Bicarbonat über die Niere verloren geht, Wasser bindet und hier eine diuretische Wirkung erzeugt wird. Wir haben dann den Wirkort der klassischen Schleifendiuretika, das ist im Bereich des aufsteigenden Teils der Henleyschen Schleife. Üblicherweise werden dort 20-25-30% des filtrierten Natriums rückresorbiert. Mit diesen Schleifendiuretikern erreichen wir, dass wir hier diesen Natrium-Kalium-Chlorid-Kotransporter blockieren und hier die Natriumausscheidung gesteigert wird. Der nächste Abschnitt, der distale Tubulus, hier wirken uns die Thiazid-Diuretika oder Thiazid-ähnlichen Diuretika. Hier werden lediglich an und für sich nur mehr 5-10% des filtrierten Natriums rückresorbiert. Und hier wirken die Thiazid-Diuretika, indem sie die Natrium- und Chlorid-Exkretion hier fördern. Und dann haben wir das Sammelrohr, wo uns die Aldosteron-Antagonisten und die kaliumsparenden Diuretika ihre Wirkung entfalten und hier eine entsprechende Entwässerung und vermehrte Harnfluss bewirken. Ein paar Worte zur Pharmakokinetik. Acetazolamid wird in erster Linie als Diamox beim Glaukom heutzutage verwendet, hat eine lange Wirkungsdauer. Mannit habe ich schon erwähnt im Rahmen des Hirnödems. Spielt für die Praxis, für die niedergelassene Praxis eigentlich eine geringe Rolle, mit Ausnahme bei den Augenärzten des Acetazolamid. Die klassischen Schleifentheoretiker, hier gibt es doch einiges zu erwähnen. Furosemid wird ja sehr, sehr häufig verwendet, hat allerdings zwei Nachteile. Der eine Nachteil ist eine sehr kurze Halbwertszeit und eine sehr kurze Wirkungsdauer von 4 bis 6 Stunden. Und der zweite Nachteil ist, dass die orale Bioverfügbarkeit sehr, sehr variabel ist. Erstens einmal nahrungsabhängig, das heißt mit der Einnahme der Tablette, mit der Nahrung kommt es zu einer deutlich schlechteren Resorption im Magen-Darm-Trakt. Bei der Stauungsgastropathie, wie wir es bei der Herzinsuffizienz sehr häufig sehen, haben wir auch eine deutlich verschlechterte Resorption des Furosemid. Thorazemid hat dafür deutliche Vorteile. Erstens eine lange Wirkungsdauer und zweitens ist die Bioverfügbarkeit, die orale Bioverfügbarkeit unabhängig von der Nahrung, ist sehr hoch mit 80 bis 90%, und wir können hier durch eine stabile Resorption erzielen. Bumetanid wird relativ wenig bei uns verwendet, hat aber auch eine sehr gute orale Bioverfügbarkeit, aber auch eine kurze Halbwertszeit, und die Ethacrinsäure ist nur ganz speziellen Indikationen, wie zum Beispiel auch der Diuretikaresistenz, vorbehalten. Dann die Gruppe der Thiazide und thiazidähnlichen Diuretika, die zeichnen sich in erster Linie dadurch aus, dass sie eine sehr, sehr lange Wirkungsdauer haben. Wir haben eine lange Wirkungsdauer, wir können sie einmal täglich dosieren und erreichen damit auch eine gute Blutdrucksenkung, werden vorwiegend renal eliminiert, mit Ausnahme des Indapamids, das hepatisch eliminiert wird, und somit ist auch die Nierenfunktionseinschränkung in diesem Bereich kein Problem. Dann haben wir die kaliumsparenden Diuretika, auch hier eine sehr lange Wirkungsdauer der kaliumsparenden Diuretika, wobei Spironolactone und Eplerenon in erster Linie hepatisch abgebaut wird und eliminiert wird. Amyloid, Triamteren, die klassischen kaliumsparenden Diuretika, werden vor allem renal und hepatisch eliminiert und haben aber auch eine sehr gute orale Bioverfügbarkeit, wie alle diese kaliumsparenden Diuretika. Und am Schluss noch das Tolvaptan, das Samska, das in erster Linie beim SIADH angewendet wird. Es gibt natürlich Situationen, wo die Schleifendiuretiker ihre Wirkung verlieren, die Wirkung nachlässt. Das ist einerseits einmal die chronische renale Insuffizienz. Hier kommt es zu einer Abnahme der Wirkung der Schleifendiuretiker. Hier muss die Dosis, die Tagesdosis erhöht werden, um hier einen entsprechenden Effekt zu erzielen. Günstiger ist es aber nicht nur, die Tagesdosis zu erhöhen, sondern das Ganze aufzuteilen. Wir haben eine sehr kurze Wirkungsdauer, und mit der Aufteilung auf 2, möglicherweise sind manchmal vielleicht auch 3 Dosen notwendig, können wir hier eine entsprechende Verbesserung der Diurese und eine anhaltende Diurese erzielen. Ich habe Ihnen hier sind auch angeführt die maximalen Dosen, die verwendet werden sollen. Wir haben natürlich eine Dosis-Wirkungskurve, die irgendwo limitiert ist. Und Dosierungen von 400 Milligramm per Os, über 400 Milligramm per Os oder über 200 Milligramm intravenös bringen eigentlich keinen weiteren Benefit. Eine weitere Sache, wo die Dosis bzw. auch die Frequenz der Gabe erhöht werden soll, ist das nephrotische Syndrom. All diese Schleifentheoretiker sind davon abhängig, dass sie ihre Wirkung entfalten können, indem sie an Albumin im Blut gebunden werden, dann ins Tubulussystem sezerniert werden und dort ihre Wirkung entfalten. Wenn wir wenig Albumin haben, kann wenig von Schleifentheoretiker an den Ort der Wirkung gebracht werden. Oder, wie es beim nephrotischen Syndrom ist, wir haben sehr viel Albumin im Tubulussystem. Auch dort wird das Furosemid gebunden und kann seine Wirkung nicht entfalten. Also auch hier ist es sinnvoll, die Dosis zu steigern und auch die Frequenz der Gabe. Leberzirrhose ist ähnlich, und über die Herzinsuffizienz haben wir auch schon gehört. Auch hier ist in der Regel eine Dosissteigerung notwendig und sollte auch mit einer Frequenzsteigerung des Furosemids in Einklang gefunden werden und gemacht werden. Beim Thorazemid kann man auch die Frequenz steigern, dass man es zweimal täglich gibt. Die Notwendigkeit ist aber nicht so dringend notwendig wie bei dem kurzwirksamen Furosemid. Kurz zum Acetazolamid habe ich schon erwähnt, Natriumbicarbonatresorption wird blockiert, in erster Linie wird es beim Glaukom und bei der Höhenkrankheit eingesetzt, wird sich in der täglichen Praxis nicht wirklich finden, in der internistischen oder allgemeinen Praxis finden. Mannit habe ich auch schon erwähnt, mit der osmotischen Diurese, wirkt eigentlich wie eine Glucosurie, und die Indikation ist in erster Linie die Hirnödembehandlung bzw. eine Hirnödemprophylaxe. Komplizierter wird es bei den Schleifentheoretikern, da habe ich schon einige Dinge erwähnt, den Wirkungsort zum Beispiel, der aufsteigende Teil der hinlässigen Schleife, Nebenwirkungen natürlich der Verlust von anderen Elektrolyten, Kalium, Calcium, Magnesium, geht ebenfalls verloren, ist natürlich vor allem das Calcium bedenklich, wenn die Patienten an einer Nephrolithiasis, an kalziumhaltigen Steinen leiden, ist das natürlich mit Vorsicht zu genießen, wenn mehr Calcium ausgeschwemmt wird. Die orale Gabe wirkt nach etwa 30 bis 90 Minuten. Wir haben schon gehört, eine kurze Halbwertszeit oder kurze Wirkungsdauer von 4 bis 6 Stunden. Furosemid IV wirkt sehr rasch, innerhalb von Minuten, aber das ist nicht der theoretische Effekt, der innerhalb von Minuten zustande kommt, sondern es ist in erster Linie eine Venodilatation, eine Senkung der Vorlast, wodurch es die ersten Initiatoren gesendet werden, dass hier eine Rekompensation bei dekompensierten Patienten zustande kommen kann. Das Thoracemid als Schleifentheoretikum habe ich auch schon erwähnt, eine längere Halbwertszeit und längere Wirkungsdauer, was günstig ist, unabhängig von der Nahrung, die Bioverfügbarkeit sehr gut im Vergleich dazu beim Furosemid deutlich eingeschränkt. Was für alle Schleifentheoretiker gilt, ist die Steigerung der Dosierung bei einer eingeschränkten Nierenfunktion. Thiazid und Thiazid-ähnliche Diuretika, auch hier habe ich schon einiges erwähnt. Was ist der Unterschied zu den Schleifendiuretikern? Es geht auch Magnesium und Kalium verloren, aber Calcium wird bei den Thiazid- oder Thiazid-ähnlichen Diuretikern rückresorbiert. Also hier kommt es nicht zu dieser Problematik mit der Nephrolithiasis wie bei den Schleifendiuretikern und es kann doch zu einem beträchtlichen Anstieg des Serumkalziums kommen. Nachteil der Thiazid- und Thiazid-ähnlichen Diuretika ist der Wirkungsverlust bei zunehmender Einschränkung der Nierenfunktion. Wenn die glomeruläre Filtrationsrate unter 40 Milliliter absinkt, kommt es zu einem gehörigen Verlust des Wirkungsprofils der Thiazid- oder Thiazid-ähnlichen Diuretika. Und hier ist man unter Umständen gezwungen, doch auf einen Schleifendiuretikum umzustellen. Wir haben einen antihypertensiven Effekt, der anfänglich vor allem dadurch bedingt ist, dass das extrazelluläre Volumen reduziert wird. Das egalisiert sich aber nach 3 bis 9 Tagen. Es kommt hier zu einer Ausbildung einer neuen Homöostase und die weitere Blutdruckregulation und Blutdrucksenkung wird in erster Linie durch eine anhaltende Vasodilatation erzielt und nicht mehr durch den theoretischen Effekt, der nur am Anfang zustande kommt. Ein Unterschied zu den Schleifendiuretikern besteht auch darin, dass die Dosis-Wirkungskurve eine sehr flache ist. Das heißt, eine weitere Steigerung der Dosierung bringt bei den Thiazid- oder Thiazid-ähnlichen Diuretikern eigentlich gar nichts, weil das Limit in der Regel schon erreicht ist und sie handeln sich nur mehr Nebenwirkungen als Vorteile ein. Dann die kaliumsparenden Diuretika, einerseits das Amylorid Triamteren, das meist oder eigentlich bei uns in Österreich ausschließlich in Kombination mit einem Hydrochlorothiazid angeboten wird und in der Hypertonie, in der Kombinationstherapie angewendet werden kann. Und dann die Gruppe der Aldosteron-Rezeptor-Antagonisten, die in der Hypertonie eine Rolle spielen, hier eine untergeordnete Rolle als Sekundärleintherapie, aber vor allem in der Herzinsuffizienztherapie eine ganz, ganz entscheidende Rolle mittlerweile spielen und auch in den Guidelines niedergeschlagen sind und als eigentlich State of the Art heutzutage gelten in der Therapie der chronischen Herzinsuffizienz. Nebenwirkungen, in der Regel sind es eigentlich Elektrolytstörungen, das heißt Verlust von Natrium, Verlust von Kalium, Verlust von Calcium oder auch der Anstieg des Calciums durch die Thiazid- oder Thiazid-ähnlichen Diuretika. Das sind die Hauptnebenwirkungen, die zustande kommen durch die diuretische Therapie. Aldosteron-Antagonisten, kaliumsparende Diuretika können zu Hyperkaliämie führen, vor allem in der Kombination mit ACE-Hämmer und AT2-Rezeptor-Antagonisten. Eine Nebenwirkung der Aldosteron-Antagonisten ist die Gynäkomastie, die sich gelegentlich ausbilden kann. Hier muss man dann auf das Eplerenon umstellen und man kann dem Patienten damit Abhilfe schaffen. Thiazide und Thiazid-ähnliche Diuretika können noch erektile Dysfunktionen bewirken. Auch das muss man in Betracht ziehen, wenn darüber gesprochen wird, ob nicht möglicherweise in der antihypertensiven Therapie ein Thiazid-ähnliches oder Thiazid-Diuretikum verwendet wird. Das sind eigentlich die wichtigsten Nebenwirkungen. Kontraindikationen, Schwangerschaft natürlich, Elektrolytstörungen, Hypovolemie, das ist selbstredend, warum hier die Kontraindikation besteht. Eine interessante Untersuchung, die hat sich damit befasst, 2011 publiziert im New England Journal, ist es gescheitertes Furosemid oder das Lasix oder Furon, wie man es bezeichnen, als Bolus oder als kontinuierliche Infusion zu geben. Und da sind über 300 Patienten untersucht, die haben mit einer akuten Herzinsuffizienz und die haben die Patienten eingeteilt in die Low-Dose-Gruppe. Das ist die Gruppe, da wurde geschaut, wie viel hat der Furosemid in den letzten Wochen bekommen und genau dieselbe Dosis hat er bekommen. Und die High-Dose-Gruppe, hier ist das ver-2,5-facht worden. Das heißt, mehr als die doppelte Dosis haben die bekommen wie in den letzten Wochen. Und die eine Gruppe wurde noch weiter randomisiert in eine Gruppe, die dieses Bolus bekommen hat, alle 12 Stunden oder kontinuierliche Infusion. Das, was sich nach 48 Stunden konnte jeweils die Therapie abgeändert werden. Und das, was sich gezeigt hat, dass in der Low-Dose-Gruppe signifikant häufiger eine Dosissteigerung notwendig gewesen ist. Und dass in der Bolus-Gruppe ebenfalls signifikant häufiger eine Dosissteigerung notwendig gewesen ist. Letztendlich hat sich nach 60 Tagen im kombinierten Endpunkt allerdings kein Unterschied gezeigt, was die Rehospitalisierungsrate betrifft und die Todesrate. Nichtsdestotrotz scheint doch eine kontinuierliche Infusion günstiger zu sein, wirkt schneller, ist besser steuerbar und bringt für den Patienten sicherlich Vorteile. Und auch in den Guidelines der Herzinsuffizienztherapie ist die Dosis über 250 Milligramm oder ab 250 Milligramm empfohlen, das ist intravenöse, zumindest als Kurzinfusion, über 4 Stunden zu geben. Wie schaut es aus mit Torazimid in der chronischen Herzinsuffizienz? Wird relativ wenig bei uns in Österreich verwendet, das Torazimid. Man ist eher auf das Furon oder das Lasix eingeschossen. Hier hat es eine Studie gegeben, die TORIC-Studie, 2002 bereits publiziert, wo die Sicherheit, die Verträglichkeit und die Effektivität von Torazimid an 1400 Patienten untersucht worden ist. Und hier konnte doch gezeigt werden, dass mit dem Torazimid die Mortalität, die Gesamtmortalität und auch die kardiale Mortalität signifikant beeinflusst werden konnte. Und es hat jetzt 2015 im American Heart Journal eine Übersichtsarbeit gegeben, eine Meta-Analyse auch gegeben, wo doch einiges herausgearbeitet worden ist, wo man sagt, Torazimid könnte durchaus ein Vorteil sein. Das sind keine randomisierten Vergleiche, das sind klinische Daten, aber wo sich doch gezeigt hat, dass die diuretische Wirkung, die Gewichtsreduktion durch die Anwendung von Torazimid im Vergleich zum Furosemid günstiger ist. Es wird eine geringere Kaliurese erzeugt. Es wird das BNP als Marker der Herzinsuffizienz drastischer reduziert. Die Linksventrikelfunktion und die Nyha-Klassifizierung verbessert sich. Die Patienten haben eine bessere Lebensqualität gehabt unter dem Torazimid, geringere Hospitalisierungsraten und auch kürzere Krankenhausaufenthalte. Wie gesagt, das sind rein klinische Daten, keine randomisierten Vergleiche. Die randomisierten Studien fehlen diesbezüglich, aber wir haben Hinweise, dass das möglicherweise günstig ist. Bei Schleifendiuretika kann es manchmal und vor allem bei der Herzinsuffizienz zur sogenannten Resistenz kommen, zur Diuretika-Resistenz kommen. Ein vielschichtiges Problem, das viele Ursachen hat. Es gibt keinen einzelnen Faktor, der dafür verantwortlich ist. Ganz oben steht sicherlich einmal die Compliance des Patienten, nimmt er die Medikamente so wie vorgeschrieben oder nicht. Ganz wichtig auch die Kochsalzzufuhr, die bei diesen Patienten reduziert werden sollte. Und ganz wichtig auch die Vermeidung der Einnahme von nichtsteroidalen Antirheumatika, weil ja die auch die Prostaglandinsynthese und letztendlich auch das Tubulussystem in der Niere beeinflussen. Natürlich kommt es in der Herzinsuffizienz einerseits zu einer verminderten Durchblutung der Niere, wie wir gehört haben, und auf der anderen Seite auch zu einer venösen Stauung. Eine Abflussbehinderung aus der Niere. Und aus dem heraus kann es schon einmal dazu kommen, dass die Wirkung der Diuretika gar nicht zu tragen kommen. Es gibt einen sogenannten postdiuretischen Effekt, der vor allem beim kurzwirksamen Diuretikum zu tragen kommt, wenn hier die Wirkung des Diuretikums nachgelassen wird, dass hier im proximalen Tubulus extrem viel am Natrium rückresorbiert wird. Es gibt auch diesen Rebound-Effekt, dass es im Laufe der Therapie im distalen Tubulus zu einer Hypertrophie kommt und zu einer vermehrten Natriumrückresorption dort kommt und somit auch die Diuretika-Wirkung hintangehalten wird. Und letztendlich gibt es ein Breaking-Phänomenon, dass sich hier ein neues Equilibrium einstellt und die Diuretika in der bisherigen und üblichen Gabe und Dosis nicht mehr wirken. Somit haben wir ein globales Problem mit vielen Angriffspunkten und mit vielen Ursachen. Und eine Sache, wie man dem ein bisschen abhelfen kann, ist die sogenannte sequentielle Nephronblockade. Das heißt, ich versuche unter Verwendung von verschiedenen Diuretika die einzelnen Abschnitte des Tubulussystems zu blockieren und vermeide dadurch, dass irgendein anderer Abschnitt des Tubulussystems vermehrt aktiv wird und mir meinen Effekt der diuretischen Therapie zunichte macht. Und dafür geeignet sind vor allem die Kombination aus Schleifendiuretikern und Thiazid-Diuretikern. Und in der Herzinsuffizienztherapie natürlich das Spironolacton, das ja eine Basis darstellt. Ganz kurz, wie schaut es aus? Mortalität und Diuretika. Eindeutigen Benefit haben wir in der Herzinsuffizienz unter der Anwendung von Spironolacton. Das ist ganz klar, dass wir die Mortalität der Patienten damit reduzieren durch die Verwendung dieses Aldosteron-Antagonisten. Wie schaut es aus mit den Thiazid-Diuretikern, Chlordaliton, Hydrochlorothiazid? Auch hier immer wieder um die Diskussion, was ist günstiger, was ist weniger günstig. Bei uns gibt es in der Kombination eigentlich nur die Hydrochlorothiazide. In anderen Ländern ist eher das Chlortaliton, das Thiazid-Diuretikum oder Thiazid-ähnliche Diuretikum, das in Verwendung ist. Scheint etwas günstiger zu sein, was die Morbidität und Mortalität betrifft. Insgesamt muss man sagen, entscheidend ist natürlich die Blutdrucksenkung und das erzielen wir mit beiden und können dadurch natürlich kardiovaskuläre Ereignisse bei unseren Patienten verhindern. Zum Abschluss noch hier aus den Guidelines der Herzinsuffizienztherapie, dass natürlich das Spironolactone und das Eplerenon eine ganz entscheidende Rolle spielt, vor allem dann, wenn die Auswurffraktion unter 35% ist oder nach einem Myokardinfarkt unter 40%, da ist das eine absolute Indikation zur zusätzlichen Gabe eines Aldosteron-Antagonisten in Kombination mit ACE-Hämmer, Beta-Blocker und einem anderen Diuretikum, das eigentlich eher eine symptomatische Therapie darstellt. Und ganz zum Schluss noch im Anschluss an Professor Auer, auch er hat dieses Tier gezeigt, ein schlechtes Ansprechen auf eine diuretische Therapie geht immer damit einher, dass der Patient eine schlechte Prognose hat. Und das ist auch was Entscheidendes. Wenn Sie merken, das wirkt nicht, da geht nichts weiter, dann muss man darauf Rücksicht nehmen, dass der Patient eine schlechte Prognose hat und muss auch die Konsequenz ziehen und andere Methoden zu Hilfe nehmen, wenn sich noch was anbietet, und in der Regel bietet sich noch was an. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus